Diese Koexistenz zwischen Seglern und Orcan muss halt geschaffen werden, beidseitiges Verständnis muss halt hergestellt werden.
Wir haben ja auch im letzten Jahr die ein Boot im Hafen gefunden, was riesige Messer, also Klingen ans Ruder geschweißt hatte, Wahnsinn. Um eben, wenn es zu einer Interaktion kommt,
dass die sich verletzt.
Genau, dass die Orca sich quasi verletzen.
Hallo, moin, liebe Ocean Crime Fans. Herzlich willkommen zu dieser Überraschungsfolge, mit der selbst ich nicht gerechnet habe. Wir haben eine Folge aufgenommen heute, jetzt gerade hier im Netquarter bei uns am Jungfernstieg im Hinterhaus. Und was soll ich sagen? Ich bin mehr als glücklich, dass es zustande gekommen ist, dass wir diese Folge aufnehmen konnten und nicht nur das, sondern eine gemeinsame Kooperation daraus entstanden ist, die hoffentlich ganz viel für die Meere und in diesem Fall auch für die Orcas tut. Wir haben nämlich eine E-Mail geschrieben, Benjamin meinte letztens zu mir, schreib doch einfach mal eine E-Mail. Du folgst ihr doch schon jetzt so lange. Ich habe nämlich einen Account, dem ich schon sehr lange folge auf Instagram und nicht nur das, sondern auch schon eigentlich seit meiner Jugend und habe gesehen, dass da sehr, sehr viel Content zum Meeresschutz gepostet wurde und auch viele Themen, die sich mit unseren überschneiden. Dann dachte ich, das ist irgendwie ein Zeichen, dass so viele Wege sich gerade kreuzen. Dann haben wir darüber abends auf dem Sofa geredet und meinte Benjamin, schreib ihr doch einfach mal eine Nachricht. Dann habe ich an die Iberian Orca Guardians eine Nachricht geschrieben und hatte am nächsten Morgen vom Yannick direkt eine Nachricht im Postfach. Lass uns doch mal quatschen. Und das haben wir gemacht. Und heute waren Sarah Connor und Yannick André von den Iberian Orca Guardians hier. Und was sie da so genau machen, das erzählen sie euch jetzt einfach selber. Viel Spaß bei der Folge. Damit alle wissen, mit wem ich hier heute sitze, würde ich euch einfach mal bitten, euch selber vorzustellen.
Hi, ich bin Sarah Connor. Was soll ich sagen? Ich bin ganz viel und ich weiß gar nicht, wie ich mich vorstellen soll. Ich bin Sängerin, Songwriterin, Musikerin, Mutter und Meeresschützerin und Orca-Aktivistin, würde ich sagen.
Das ist schon viel.
Oder ist noch ganz viel mehr. Aber
ja, das glaube ich. Da hören wir hoffentlich gleich noch ein bisschen mehr zu.
Ja, mein Name ist Yannick und ich bin hauptsächlich Mal- und Delfinschützer.
Das ist richtig toll, was ihr macht. Und deswegen freue ich mich umso sehr, dass ihr heute bei uns hier im Netquarter am Jungfernstieg im Hinterhaus sitzt und selber gerade schon eure eigenen Bracelets gebastelt habt und heute aber was über eure eigentliche Arbeit erzählt, die wir unter die Leute bringen wollen. Und ich würde einfach mal reinstarten, bevor wir euch und auch eure Arbeit im Detail erzählen. Es geht heute um Orcas und was war der ausschlaggebende Grund, dass ihr zusammen eine Organisation gegründet habt?
Wir haben uns kennengelernt im Juli letzten Jahres durch eine gemeinsame Freundin und wahrscheinlich die bekannteste Orca-Forscherin der Welt, Ingrid Visser, die mich angerufen hat und sagte, du musst unbedingt nach Gibraltar fahren. Da ist ein Typ, Yannick, André, den musst du kennenlernen. Ihr müsst euch unbedingt zusammentun. Ihr seid beide deutsch und ihr seid beide in Europa und da gibt's dieses Problem mit den iberischen Orcas und fahr da mal hin und besuch den mal. Ich mach dir mal den Kontakt. Und dann habe ich mit Janik Kontakt aufgenommen, am Anfang noch ein bisschen scheu, weil ich dachte, jetzt fahre ich da einfach hin, ich kenne ihn ja gar nicht, mal gucken, was da so passiert. Und wir haben uns eigentlich gleich verliebt, es war super cool. Wir haben beide irgendwie unsere Seelen schlagen für Wale und Delfine und für den Meeresschutz. Und Janik hat da schon mit seiner Organisation WeWhale auch schon ganz, ganz tolle Beiträge geleistet und hat da einen tollen Verein, der eben ökologisches Whale-Watching betreibt. Und ich war einfach begeistert von seinem Ansatz, auch da eben sich so zu engagieren, die iberischen Orcas insbesondere auch zu schützen, diese Problematik der Segelboote, der Orcas, die da die Segelboote aufsuchen und mit denen interagieren. Das ist ja medial sehr breit gewesen, auch schon zu dem Zeitpunkt seit ein paar Jahren. Und hat mich total überzeugt, dass wir da zusammen vielleicht richtig viel bewirken können. Und ich glaube, wenn wir uns einfach auch so gut verstanden haben und gleich so ohne Punkt und Komma geredet haben, uns ausgetauscht haben und so, danach war irgendwie so klar, nach den paar Tagen, wo ich da war, war so klar, ey, lass das doch zusammen machen. Wir können das dann vielleicht noch mal ein bisschen größer machen und ein bisschen mehr auch noch mal breiter kriegen. Und ja, das war eigentlich so der Moment, oder?
Was würdest du sagen? Ja, richtig. Also es gibt ja so Momente im Leben, wo man Menschen kennenlernt und irgendwie so eine Seelenverwandtschaft feststellt. Und für mich war es halt damals, es ist nicht immer einfach, da alleine in Südspanien, gerade als Ausländer, auch zurechtzukommen und seine Dinge voranzutreiben. Und als dann Sarah einfach mit uns unterwegs war auf dem Boot und ich auch diese Leidenschaft da in ihr gesehen habe und das nicht nur gespielt war, sondern wirklich echt, war für mich irgendwie klar, oh cool, die Frau, die die meinen es wirklich ernst in Bezug auf Meeresschutz, mal Delfinschutz und vor allen Dingen, als man die Orcas auch gesehen haben, habe ich dieses Feuer in den Augen gesehen und einfach was machen zu wollen. Und von daher war es für mich auch sehr klar von danach, aber auch schon als wir im Boot waren, und lass uns doch irgendwie gemeinsam nachdenken, was wir da machen können, um dieses Thema iberischen Orca, der letzte Orca in europäischen Gewässern eigentlich ist, also EU-Gewässern ist, zu helfen, dem Tier eine Stimme zu geben, dem Tier eine Plattform zu bieten, auch über die Reichweite natürlich über von Sever, unheimlich wichtig. Und von daher war das sehr, ja, so ein Once-in-a-Lifetime-Meeting, ne? wie man sagen kann.
Also Liebe auf den ersten Blick und Perfect Match. Und ihr habt direkt gesagt, ihr macht eine Organisation zusammen, ihr gründet was zusammen zum Schutz.
Das schon, klingt so. Schon relativ so. Also ja, ich war echt ein paar Tage da. Wir sind ein paar Mal rausgefahren. Janik hat mir alles gezeigt. Ich habe ihn kennengelernt. Das ist ja auch eine menschliche Sache. Du musst ja irgendwie auch, ich bin jetzt nicht jemand, der schnell Freundschaften schließt und neue Freundschaften sowieso. Ich lerne viele Leute kennen, aber so, dass du so ein Momentum hast, wo du denkst, da ist jemand, der brennt genauso und der hat seine, ich meine, Janik hat ja auch eine krasse Geschichte, ne? Du hast deine Companies verkauft und hast dein ganzes Leben einfach umgekrempelt und diesem Projekt gewidmet, dieser Aufgabe gewidmet. Und das ist ja auch ein ähnlicher Punkt, an dem ich war die letzten Jahre, wo ich dachte, ich möchte eigentlich immer mehr dahin. Ich komme eigentlich von da und ich möchte da auch wieder hin, in den Meeresschutz, in die ganzen Zusammenhänge der Ökosysteme mehr. Und habe auch viele spannende Menschen kennengelernt. Es geht da tatsächlich über die Reichweite, wenn man dann so eine Bekanntheit hat wie ich, auch sehr schnell, dass man mit jedem eigentlich in Kontakt treten kann und viele spannende Dinge sich auftun. Aber so richtig, dass ich so dachte, das könnte so richtig ernst sein. Wirklich so, als ob man denkt, so jetzt hat man jemanden gefunden, der meint es auch richtig ernst. Und der quatscht nicht rum, sondern der hat wirklich der auch schon gezeigt, ohne dass er mich kannte oder irgendwie gedacht hat, das wird riesengroß. Der fängt hier ganz von vorne an, der hat hier ganz von vorne angefangen, hat alles hinter sich gelassen und startet hier so ein Projekt zum Schutze der Delfine und der Wale. Und das wirkte alles sehr ehrlich und aufrichtig. Und ich hatte so das Gefühl, dazu auch noch, was total wichtig ist und was meine Erfahrung war in der Vergangenheit, dass oft Menschen super doll brennen und das wollen, aber sich dann manchmal auch so ein bisschen im Weg stehen oder dann vielleicht auch so die Kommunikation, um wirklich auch viele Menschen zu erreichen, dann nicht ganz so funktioniert. Und das ist oft in der Forscherszene, dann hast du Leute, das sind totale Brains, aber die das noch nicht so richtig übersetzen können, damit sie auch normalos verstehen. Und Leute, die sonst nichts mit dem Meer zu tun haben, die vielleicht in der Großstadt wohnen, die ab und zu mal in Urlaub fahren, die sich das nie vorstellen könnten, auch zu schnorcheln. Und es gibt ja ganz viele Menschen, die da ganz weit weg sind. Und ich fand, dass Janek da in der Kommunikation unheimlich gute Art und Weise hatte, das zu übersetzen und auch diplomatisch mit allen möglichen Parteien zu sprechen. Er hat mir gleich erzählt von der Politik, von der Hafenbehörde, von der Polizia, von der Guardia Civil, von der Polizei in Spanien, was sind die Probleme in Gibraltar. Und mir wurde so klar, wow, also hier muss man echt diplomatische Fähigkeiten haben, überhaupt auch einen Schritt voranzukommen. Und Janik war da einfach schon ein großes Stück schon vorangekommen. Einfach als so One-Man-Show, wie er sich da connected hat und da auch das schafft, dann Leute zu begeistern für die Idee und die Aufmerksamkeit darauf zu richten. Und da habe ich gedacht, okay, das kann ich einfach potenzieren und unterstützen und das ist genau in meinem Sinne, das möchte ich machen und ich kann mich darauf verlassen, hatte ich zumindest damals das Gefühl, der wird das auch richtig ordentlich machen. Also das ist jetzt nicht irgendwie, wir träumen von irgendwas, sondern der macht dann auch den ganzen bürokratischen und administrativen Teil richtig gut. Mhm. Wo ich so, da bin ich echt, das kann ich nicht. Dafür habe ich keine Zeit. Ich habe ja noch 7 andere Leben, so ungefähr.
Naja, und jeder hat ja auch seine Stärken in einzelnen Sachen. Ne? Und das bedeutet ja wirklich auch ein krasses Commitment. Also wir wissen es nach 10 Jahren jetzt mittlerweile auch. Viele Wege sind noch gar nicht gegangen. Wenn man in einer neuen Region ist, muss man sich erstmal rein rechtlich oder auch vom Platz her erstmal seinen Platz erkämpfen, sozusagen. Ja. Und ihr werdet beide vorher, ich kenne ja deine Agenda auch, hast jetzt gerade vorhin ein bisschen tief gestapelt, muss man sagen. Du hast ein bisschen rausgerissen,
absolut.
Dass man natürlich auch andere oder viele Aufgaben hat und diese Sichtbarkeit erstmal herzustellen, bedeutet einfach auch viel Arbeit und das auch richtig zu kommunizieren.
Total.
Und auch von beiden Seiten, ne, das auch irgendwie hinzubekommen, dass das auch funktioniert. Deswegen finde ich es richtig cool, dass ihr hier seid und das sage ich auch nicht nur so, weil es gibt wirklich sehr wenig Leute, auch mit einer Reichweite, die sich positionieren in der Öffentlichkeit. Also wir haben in den letzten 10 Jahren 5 Leute kennengelernt, die Reichweite haben, die das ernsthaft auch nicht nur ihren Namen dafür hergeben, sondern auch machen. Und deswegen haben wir sehr lange auch vorher telefoniert und ich habe ihn echt auch ausgehorcht. So, was hast du vorher gemacht? Bei wem hast du so gearbeitet? Wo gehen die Gelder hin? Und wollte das auch ganz genau wissen. Und was du gerade wiedergespiegelt hast, fand ich eben auch, es klang halt alles mit Hand und Fuß und vor allen Dingen auch kurze Wege. Und das ist so ein bisschen, wir haben ja auch so ein paar Core-Values, so dieses einfach machen und auch umsetzen, aber auch dranbleiben, weil daran scheitern dann die meisten, wenn man dann merkt, okay, jetzt kommen so langsam die ersten Hürden. Es wird halt kompliziert und das bedeutet halt auch Arbeit. Und ihr seht euch ja schon relativ häufig, ne? Ihr trefft euch jetzt, also ihr hattet eine Gründung im Oktober 2024, jetzt, ne?
Ja, wir haben uns aber seitdem schon wirklich oft gesehen. Es war natürlich auch ein bisschen lustig, muss ich nochmal sagen, weil mein Mann damals, ich kam aus der Straße von Gibraltar wieder und hab dem so erzählt, ey, das und das mache ich jetzt und so und so. Und dann habe ich natürlich auch, ich habe ja auch ein Team hinter mir, die dann bei großen Entscheidungen normalerweise immer alle noch mitberaten. Ich habe gesagt, Leute, das mache ich jetzt so. Und ich habe gesagt, wer ist denn das? Ich habe gesagt, ich weiß nicht genau, aber ich habe ein gutes Gefühl, der ist cool, telefoniert mal mit dem. Und das war dann natürlich wie bei allen, wie bei dir wahrscheinlich auch. Man mag Yannick, man trifft ihn und das ist ja auch so in Spanien. Also da sind ja wirklich auch ein paar Typen unterwegs, so, die da Entscheidungsgewalt haben, die zum Beispiel bei mir als Frau über mich weggucken, so, ja, geh mal aus dem Weg. Mhm. Das kenne ich ja auch so gar nicht hier. Ne? In Deutschland kenne ich das so nicht, aber in Spanien spüre ich das schon. Also ich denke so, ah, okay, mit mir reden die nicht so direkt, während Yannick dann kommt und sagt, ey, okay, lass mal unterhalten, jetzt komm mal, wir können das auch so machen und so machen und so. Und so ein super so eine Verhandlungstaktik auch hat, eine Art und Weise, Leute eben nicht konfrontativ anzugehen, sondern eigentlich jemandem das Gefühl zu geben, das war doch deine Idee, das ist doch eine gute Idee. Mhm. Und das hilft uns natürlich total. Also ich finde das super, weil ich habe schon sehr viele Menschen jetzt kennengelernt in der Zeit, in der ich da Projekte unterstütze, die auch immer sehr starr und verkopft sind auf ihrer Position. Und ich bin auch jemand, der eigentlich immer kommunizieren möchte, der immer inkludieren möchte, der gucken will, dass Menschen verstehen, was das Anliegen ist und dass man Menschen mitnimmt. Und das fand ich halt, das klickt bei uns irgendwie cool. Also mal jetzt abgesehen von dem ganzen Thema, wo wir gleich noch wirklich konkret drauf eingehen, einfach nur die menschliche Ebene. Und das macht auch das ist auch der Grund, warum das jetzt in so kurzer Zeit so mit uns so eng geworden ist, dass wir uns viel sehen und auch einfach privat super gut verstehen und viel telefonieren. Man das Gefühl hat so, ey, wir machen da irgendwie, wir arbeiten an sowas so coolem, konstruktiven. Und man sieht dann ja auch die Erfolge. Also man sieht dann auch das, was da so peu à peu, ich meine, du kennst es ja mit eurer Organisation, du hast ja gerade selber gesagt, ich bin da jetzt nicht so erfahren wie du, das ist jetzt schon 10 Jahre. Aber
auch auf deiner Seite, das war ja auch so ein Kriterium mit, also wie ich gerade schon gesagt habe, irgendwie einen Namen zu haben. Hab dich halt verfolgt, klingt jetzt ganz schlimm, schneiden wir raus, verfolgt. Ich hab die gefolgt, haben wir ja festgestellt. Ich habe ja anscheinend auch schon mal Nachrichten vor ein paar Jahren geschrieben. Und
ja, das war so lustig. Ich habe deine Nachrichten gesehen, als Yannick irgendwas von euch...
Ich muss das nochmal nachgucken, was ich geschrieben habe.
Ich kann dir das sagen. Soll ich mal gucken? Ich weiß es noch, du hast mir zu der Zeit, als Vincent rauskam oder Herzkraftwerk, hast du mir geschrieben, ey, wir finden euren Song total cool, wir finden deinen Song total cool und wir würden super gerne was machen. Und es ist damals aber untergegangen. Ich habe es jetzt erst gesehen, als ich Bracelet eingeklappt habe, dass du mir damals schon was geschrieben hast. Ja. Dachte so, wie lustig, da schließt sich der Kreis.
Naja, wie gesagt, also ich bin ja so die Generation Kinderzimmer, hat stattgefunden. Ich habe Choreografien zu deinen Liedern gemacht früher.
Kann ich das mal sehen? Welches Song?
Anderes Mal, wir haben nicht so viel Zeit heute. Und da merkt man ja schon auch, ob jemand, das ist mancher eben, dass es nicht viele Leute gibt, die das nicht nur ihren Namen dafür hergeben, sondern das auch ehrlich betreiben und dass du sozial engagiert bist, das ist, wenn man dir folgt oder sieht, was du so machst und was du auch zumindest nach außen hin trägst, ja auch schon lange der Fall. Und das fand ich jetzt auch bei dem Meeresschutzthema, das kam so ein bisschen überraschend für mich, also weil das irgendwann anfing, dass du über Meeresschutz auch kommuniziert hast auf deinen Kanälen. Und das ist jetzt aber auch sehr stringent und das machen halt die wenigsten, weil sie sich damit eben auch angreifbar machen oder auch einen gewissen Respekt davor haben, sich in die Öffentlichkeit zu stellen und für ein Thema auch Aktivismus zu betreiben, weil das machst du, du stellst dich ja hin und machst dich für ein Thema stark, was außerhalb dem normalen Bereich, den du vorher, wo du sicher warst, bewegst und weißt ja auch, dass man sich damit angreifbar macht. Kriegst du da auch Gegenwind? Also gibt es da auch Leute, die das nicht so gut finden? Oder ist das generell, stößt es auf positive Resonanz?
Also Gegenwind, klar, gibt es natürlich immer so ein paar Leute, die mir irgendeine komische Absicht unterstellen. Das gibt es manchmal. Gegenwind gegen die Themen eigentlich nicht. Ich finde es total spannend, dass jetzt momentan ich ganz viele Menschen so sehe auf meinen Kanälen, die ich vorher nicht gesehen habe, die selber auch spannende Projekte machen, die sich engagieren. Das finde ich unheimlich schön, weil das mich total glücklich macht, einfach so zu sehen, es gibt doch so viele, die man sonst gar nicht sieht, die poppen bei mir plötzlich so auf. Und das finde ich auf jeden Fall spannend. Gegenwind in dem Sinne, es gibt auf jeden Fall natürlich Menschen um mich rum, die auch aus meinem beruflichen Umfeld, die jetzt sagen, oh, jetzt, was machst du jetzt, nur noch Ocean oder wie? Oder irgendwie so, wann kommst du denn zurück und wie lange bist du jetzt in Spanien und was machst du jetzt? Und du musst noch eine Platte machen und du musst mal ein Video drehen und so. Und mich macht es aber total glücklich und ich bin mittlerweile an einem Punkt in meinem Leben, wo ich wirklich keine Zeit mehr verschwenden möchte mit Dingen, die mir keinen Spaß machen oder die mich nicht erfüllen. Und ich komme tatsächlich eigentlich daher. Also wenn man alte Interviews von mir anguckt, wirklich ganz alte Interviews, wenn man mich früher gefragt hat, ist Musik dein Leben und wolltest du immer Musik machen, so diese typischen Fragen, habe ich eigentlich immer gesagt, nee, ich wollte Meeresbiologie studieren und ich wollte Orca-Gesänge in der Arktis erforschen. Und jetzt so Sprung hierher. Wir haben vor ein paar Tagen telefoniert, dass Ingrid Visser, eben diese bekannte Orca-Forscherin, jetzt für unsere Stiftung arbeitet und wir jetzt auch so Studien und Projekte zusammen anfangen können. Und ich denke mir so, krass, jetzt habe ich eine Stiftung gegründet mit dem super coolen Typen, mit Yannick. Und plötzlich mein großes Idol, der Michael Jackson der Orca-Szene, Ingrid Visser, arbeitet auf diesem Boot, was von unserer Stiftung ist, und wir halten Hydrofone ins Wasser und nehmen Daten auf und analysieren die. Und plötzlich bin ich da bei dem, was ich irgendwie als Kind manifestiert habe. Also für mich schließt sich eigentlich eher so ein Kreis. Und ja, wie das Leben halt so ist, ne? Das schwappt dich so von einer Seite zur anderen und dann macht man so und dann kriegt man Kinder und dann hat man eine Karriere und dann plötzlich fällt einem ein so, ey, warte mal, da waren irgendwie noch andere Dinge, die mich auch total interessieren. Und ich bin selber verblüfft darüber, in welchem Tempo das alles passiert und möglich ist und ja.
Aber klingt total schön. Also ich meine, da, also schließt sich der Kreis und man kommt da wieder an, wo man eigentlich herkam. Finde ich total schön. Bei den Orcas hattet ihr, oder hast du eben gerade schon gesagt, ihr haltet Mikrofone ins Wasser und hört Orca-Gesänge. Was ist denn so der spannendste Fact? Weil ich finde, es gibt so viele um Orcas, die euch vielleicht vorher auch gar nicht so bewusst waren. Oder dir, Yannick, hast du da was, wo du sagst, das sind schon krasse Tiere. Dafür, also mal abgesehen davon, dass sie sowieso krass sind, aber
die krassesten sozusagen. Apex Number One.
Das Thema ist halt, die Tiere sind, also wie ihr gerade gesagt habt, Apex Predators. Es gibt kein Tier oder kein Lebewesen unter Wasser, was halt stärker ist oder in dem Fall auch den Ozean so beherrscht wie der Orca. Und ich finde es halt immer spannend zu sehen, dass das Tier super demütig mit mit der Umwelt umgeht. Ich sage mal, die haben eine gewisse ökologische Intelligenz, die Tiere, die wir Menschen manchmal gar nicht haben. Was will ich damit sagen? Weil wenn wir irgendwas töten können oder dominieren können, machen wir das halt auf eine brutale Art und Weise, bis es dieses andere Wesen normalerweise nicht mehr gibt. Oder weil Züchten ist halt eine Massenhaltung, Massentierhaltung etc. etc. Und der Orca,
der Konsum, ne? Die Art zu konsumieren, ja.
Genau, der Orca konsumiert halt in einer super smarten Art und Weise. Und deswegen sage ich immer diese ökologische Intelligenz, weil wir hatten damals in der Straße von Gibraltar vor Jahrzehnten den Thunfisch fast ausgerottet. Wir Menschen. Also der Orca nie. Der Orca lebt schon dort seit dokumentiert über 3000 Jahren in diesen Gewässern. Und es gab nie ein Thunfischproblem, weil der Orca im Endeffekt genau weiß, wie er den Thunfisch managen soll, wenn man es so ausdrücken will. Und wir Menschen aber nicht. Deswegen finde ich es spannend, wenn man diese Lebewesen vergleicht, also Species Mensch, Species Orca, eigentlich auf beiden Ebenen Apex-Wesen, weil der Orca ist eigentlich deutlich smarter als wir. Das finde ich halt so spannend an diesem Tier.
Man muss kurz dazu sagen, dass der Thunfisch, der rote Thunfisch, ist halt der Grund, warum der iberische Orca immer wieder in die Straße von Gibraltar kommt, um den roten Thunfisch zu jagen, jedes Jahr. Und das in Kooperation mittlerweile. Wenn es in Balance ist, dann mit den Fischern?
Ja, es ist auch schon über Jahrzehnte oder Jahrhunderte dokumentiert, dass damals die Phönizier hatten diese Stellnetze platziert vor der Küste von Spanien, um den Thunfisch eigentlich zu fangen. Und man weiß halt, oder die Phönizier haben damals schon die Orcas verehrt sozusagen, weil die Orcas den Thunfisch gegen die Stellnetze getrieben haben. Und ansonsten gar nicht über diese Stellnetze der Thunfisch gefangen werden kann. Und das ist halt super spannend. Das haben damals schon die Fischer verstanden. Irgendwann hat man das mal vergessen, Aber mittlerweile weiß man es wieder so ein bisschen, weil sich Geschichten natürlich dann rumtragen. Und das ist auch eine unserer Aufgaben vor Ort, nicht nur auf dem Wasser eine gewisse Arbeit zu leisten, sondern auch auf Land. Auf Land die Fischer-Community mit einzubinden, die lokale Community, dass dieser Stolz auf diese Tiere auch wirklich da ist, um zu sagen, hey, wir sind stolz auf den Orca, wir brauchen den Orca hier, weil es gibt eine gewisse Ökonomie um die Küste rum mit dem Thunfischfang. Und wenn der Orca nicht mehr da ist, kann es auch sein, dass dieser ganze wirtschaftliche Zusammenhang einfach wegfällt im Endeffekt. Mhm. Und das ist auch ein bisschen unsere Aufgabe. Das haben wir hier so eine Wall quasi am Hafen bemalen lassen, gemeinsam mit der Behörde, mit der Hafenbehörde, mit dem Ministerium, wo wir ein großes Event draus gemacht haben, dass eigentlich die lokale Community auch sagt, hey, wir sind stolz auf diesen Orca, auf diesen iberischen Orca, den wir hier haben. Und dass jeder Bürger im Endeffekt ein Advocate ist in dem Sinne.
Das ist ein großer Teil unserer Arbeit, das Narrativ auch in den Medien und in der Bewusstsein der Menschen, der lokalen Bevölkerung, aber auch des Tourismus und vor allen Dingen auch in den Medien einfach wieder herzustellen und zu sagen, hier genau wie Janik gerade sagte, wir verehren, das ist eigentlich verehrenswert, ne? Mhm. Es ist ein heiliges Tier, wir wollen halt vermeiden, dass irgendwann das Narrativ wie beim weißen Hai entsteht, so, was ja medial schon so auf dem Weg war. Das Tier rächt sich am Menschen und der Orca schlägt zurück und reißt die Segelboote nieder, genau. Und Killerwal muss man ja auch nochmal sagen, der Name Killerwal kommt eigentlich von Whale Killer, weil früher Fischer eben beobachtet haben, wie Orcas Wale gekillt haben, andere Wale. Das sind die brutalsten Jäger des Ozeans wahrscheinlich, aber auch die klügsten und die liebevollsten untereinander, die Art und Weise, wie sie ihr Futter teilen, wie sie Jagdstrategien vermitteln, wie sie kommunizieren, wie sie ihre Jungen großziehen, das ist alles, man kann sich eigentlich bei allem was abgucken, auch wir Menschen können uns da viel abgucken. Und es ist trotzdem der brutalste Jäger, aber eben, wie Janik sagt, eben nicht im Überkonsum. Sondern immer nur so viel, wie er braucht, was ja eigentlich bei allen Tieren, überall im Ökosystem stimmt es ja, nur der Mensch nimmt sich ja immer wieder raus, völlig außer Rand und Band zu konsumieren und zu produzieren und auf Kosten anderer eben Ressourcen zu vernichten oder auszurotten.
Und er kann sich halt auch unfassbar gut anpassen, ne? Ich habe jetzt das erste Mal das Wort Kontraschattierung gehört, weil man fragt sich ja schon, warum hat ja schon diese krasse Zeichnung weiß und schwarz, dass man den halt von oben nicht sehen kann, weil wenn man nach unten ins Wasser guckt, ist es schwarz und wenn man aber von unten nach oben guckt, ist der Bauch weiß, sodass man ihn eben nicht sieht, wenn man in den Himmel guckt, unter Wasser sozusagen. Also schon sehr, sehr viele spannende Geschichten darum, eben auch viele Mythen. Du hattest eben schon gesagt, Sarah, dass es ein Problem ist mit den Seglern, die sich in der Gegend bewegen. Das Problem der Segler ist ja noch nicht so lange medial bekannt, erst seit 4-5 Jahren, glaube ich. Was ist eigentlich das genaue Problem oder das größte Problem, mit dem ihr jetzt gerade auch mit eurer Organisation zu kämpfen habt oder euch vereinsetzt?
Ja, das Problem ist ja in der Hinsicht, da muss man ein bisschen aufsplitten, verschiedene Unterthemen. Also zum einen, du sprichst gerade an das Thema der Interaktion von Orcas mit Seglern. Was passiert, um das auf den Punkt zu bringen? Im Endeffekt fahren Hobbysegler durch die Straße von Gibraltar, also vom Atlantik ins Mittelmeer oder andersrum und fahren halt durchs Gebiet, wo die Orcas leben. Und was passiert? Die Orcas haben halt Spaß am Ruder gefunden, also am Ruder des Segelbootes. Heißt, die finden es cool, wenn sich das im Wasser bewegt, spielen mit dem Ruder, gehen auch an den Rumpf des Bootes zum Beispiel. Und durch die Größe und Masse bricht dann teilweise das Ruder. Was zur Konsequenz hat, dass teilweise, wenn das Boot nicht richtig von innen quasi gegen Wassereinbrüche geschützt ist, das Wasser in den Rumpf eindringt und das Boot im Worst Case sinken kann. So, und das wurde halt von Medien aufgeputscht, in dem Sinne, dass halt das heißt, was eben Sarah schon kurz erwähnt hat, hey, ja, die Orcas rächen sich an der Menschheit, sinken Boote.
So der Schwarm, ne, jetzt rächt sich die Natur am Menschen und so. Mhm. So wie der weiße Hai ja auch extrem unter dem Film gelitten hat, das Narrativ des weißen Hais, ne, was eigentlich ein super wichtiges Tier, das Wichtigste im Ökosystem ist auch, aber erzähl mal weiter.
Genau, und dann im Endeffekt ist es nur ein Spielverhalten. Also man kann
neugierig, einfach.
Sind neugierig, ich sage mal, die Orcas sind genauso neugierig gegenüber uns Menschen, wie wir gegenüber den Orcas oder Delfinen oder Walen an sich. Und weil es halt ein super intelligentes Tier ist, kommt es halt auf uns zu, auf die Boote zu oder wenn man selbst näher im Wasser ist und will halt wissen, ja, wie bist du jetzt überhaupt? So, und bei den Booten.
Und dann entwickeln sich Trends unter den Orcas, ne? Wenn dann einer anfängt und dann macht das eine Gruppe, dann sind einfach schlau. Die erzählen sich dann gegenseitig davon, wie auch immer sie das tun. Und dann entwickelt sich so ein Trend, was überall übrigens, das ist nicht einmalig auf der Welt, dass in Gibraltar die Orcas an die Boote gehen. Das gab es auch bei den Residents
in Neuseeland.
Das gab es bei den, in Neuseeland gibt es, glaube ich, gar keine Residents. Auf jeden Fall es gab in Neuseeland, also Ingrid kennt diese Fälle auf jeden Fall, in Kanada, in British Columbia gab es das. Also es gibt Material von Orcas, die an Bojen ziehen, die Ketten bewegen, die Fischernetze mit Krabbennetzen runterziehen und damit spielen und dann das eben weiter erzählen und dann macht das die nächste Gruppe auch. Mhm. Es ist ja gar nicht so einmalig. Es ist nur halt jetzt momentan das Narrativ in den Medien.
Und das Ruder halt. Das Ruder ist ein zerbrechliches, sondern ein recht fragiles Element vom Segelboot. Und durch dieses Spielverhalten bricht dann halt teilweise das Ruder. Und dann sind die Segelboote manövrier unfähig. Man kann auch verstehen natürlich, dass man vielleicht Angst bekommt, wenn man noch nie so ein Tier gesehen hat oder so eine Gruppe von Orcas, dass die Leute an Booten denken, oh mein Gott, es greift mich hier ein Pott von Orcas an. Aber es ist oftmals, wir hatten ein sehr schönes Interview mit Seglern, die haben gesagt, ja, oftmals projiziere ich meine Ängste dann vielleicht aufs Tier. Mhm. Und es ist auch eigentlich viel schlimmer oder viel gefährlicher, dass man gegen einen schwimmenden Container oder einen verlorenen Container auf See trifft, als dass man jetzt von einer Gruppe von Orcas irgendwie hier in
besucht wird, sozusagen, ja. Aber es ist natürlich, ich kann es verstehen, ich habe auch einige Interviews gelesen von Seglern und ich habe auch gedacht, so, ich verstehe schon, dass wenn Menschen nachts geweckt werden von Stößen gegen den Rumpf, das ist schon
dass die Angst
unangenehm
bekommen.
In einem Segelboot, wo du jetzt auch nicht den Motor anschmeißt und sagst, ich fahr mal schnell weg, sondern du bist ja dann erstmal da und wenn dann dein Ruder wenn ein Ruder manipuliert ist, dass du nicht mehr steuern kannst, dann kann das unangenehm sein. Aber genau das wollen wir ja vermeiden. Also wir versuchen jetzt eben zu patrouillieren. Mhm. Wir fahren fast jeden Tag im Sommer zwischen April und Oktober raus, zusammen mit Sea Shepherd France. Die machen das auch, Frankreich. Und versuchen die Segler eben zu warnen. Wir sehen ja auf dem GPS, wo kommen Segelboote in das Orca-Schutzgebiet und fahren die dann richtig an und warnen die vor Interaktion, dass es zu Interaktionen kommen kann in dem Gebiet. Und bieten an, die zu eskortieren in flachere Gewässer. Mhm. Das ist das, was wir momentan tun. Es gibt aber auch viele neue Ansätze und Ideen, was man tun könnte, um die Orcas abzulenken, um die Aufmerksamkeit umzulenken. Denn am Ende spielen die mit allem, was man reinwirft. Fender, alles, was man irgendwie an losen Dingen ums Boot hat, damit spielen. Die sind neugierig. Man sieht halt daran auch, es ist ein Spieltrieb, ein spielerisches Verhalten.
Und wird dann auch gefährlich für die Orcas dann ja irgendwie, ne? Also wir haben jetzt gehört, dass die Boote bespielen oder die Menschen Angst haben auf den Booten. Aber die Menschen auf den Booten tun ja auch den Orcas wahrscheinlich dann ein
großes Problem.
Ja, das ist halt ein Thema, was wir aktiv beobachten und vermeiden wollen, dass halt irgendwelche selbstgebastelten Bomben auf die Orcas geschmissen werden.
Ah ja, das,
oder,
auch.
Ja, das ist,
gab's
das
alles schon.
So.
Ja.
Das haben wir auch angezeigt vor 2 Jahren als Verein. Da gab es nämlich wirklich Schüsse von einer japanischen Crew auf Orcas, mit Böllern auch. Und das haben wir angezeigt. Das muss halt angezeigt werden. Das ist das erste Mal nicht in der Geschichte von Spanien, dass sowas überhaupt angezeigt wird. Also von daher alles Fälle, die neu sind, wo man lernen muss. Aber sowas mit unserer Patrouille probieren wir natürlich aktiv zu verhindern, weil man natürlich auch nicht zu jedem Segelboot fahren und sagen, ey, ihr Idioten, Anführungszeichen, geht aus dem Orca-Schutzgebiet raus, nee, sondern sagen, hey, Jungs und Mädels, ihr seid hier gerade in Gewässern, es kann sein, dass eine Interaktion stattfindet. Wir empfehlen euch, geht an küstennahe Gewässer oder wir eskortieren euch sogar. Probieren halt somit die Brücke aufzubauen. Ich glaube, das, was ganz wichtig ist, diese Koexistenz zwischen Seglern und Orcas, muss halt geschaffen werden, beidseitiges Verständnis muss halt hergestellt werden. Sondern das kann halt nur passieren, indem zum Beispiel Menschen wie wir oder auch gemeinsam mit Sea Shepherd Frankreich so eine Kommunikation aufbauen und quasi als Leitstelle auch fungieren und funktionieren und sagen, hey, ihr könnt uns anrufen, wir haben die Radiofrequenz, auf dem Kanal sind wir oder selbst über WhatsApp oder Handy gibt es eine Nummer. Das richten wir dieses Jahr auch ein, dass da quasi so eine Hotline gibt, wo die Leute uns kontaktieren können. Toll. Und somit quasi diesen Konflikt überhaupt zu vermeiden.
Und dann muss es natürlich ein Protokoll geben, wie man sich verhält, wenn es dann doch dazu kommt. Mhm. Ja, damit nicht eben, wir haben ja auch im letzten Jahr, war das im letzten Jahr oder vorletzten Jahr, die ein Boot im Hafen gefunden, was riesige Messer, also Klingen ans Ruder geschweißt hatte, Wahnsinn. Um eben, wenn es zu einer Interaktion kommt.
Dass die sich verletzt.
Genau, dass die Orcas sich quasi verletzen. Das ist auch angezeigt worden zum Glück und da ist das Boot auch konfisziert worden, ne? Ja. Konfisziert. Also solche Sachen und um das alles zu vermeiden, eben vor allen Dingen die Kommunikation nach außen so breit wie möglich zu machen und auch zu gucken, dass Segler und Menschen, die auf dem Wasser sind und da in diese Gebiete kommen, dass die Bescheid wissen, dass die vorher schon wissen. Weil viele kommen da reingesegelt und wissen gar nichts davon.
Ne? Ja, das muss ja eine Zusammenarbeit entstehen. Ne? Also mit denen, das ist halt nicht so ein, wir sind gegen euch und
es muss ja halt keiner gegen irgendjemanden sein. Und die meisten Segler, das sind ja Menschen, die ökologisch auf dem Wasser reisen und die haben ja auch nicht das Interesse irgendwie. Die wehren sich und die haben Angst und die sind dann in dem Moment nicht aufgeklärt. Und die wollen aber ja eigentlich mal, die meisten von denen sind ja auch ocean-minded, würde ich mal sagen. Mhm. Also lieben das Meer und wollen es schützen oder haben zumindest Respekt vor der Natur und den Wellen und dem ganzen Leben darin. Aber es bedarf einfach der Aufklärung da an der Stelle, weil es eben auch nur noch eine ganz kleine Zahl von iberischen Orcas gibt.
Wie viele waren da bei euch? Du hast es vorhin gesagt. Wie viele
sind? Wir hatten letztes Jahr mal 19 gesehen.
Wahnsinn. Das ist auch so eine Zahl, die wäre mir nicht in den Kopf gekommen. Das ist, ich finde das schon absurd, ja, dass in so einem großen Gebiet 19 gesichtet werden.
Ja, das heißt nicht, dass es nur noch 19 gibt, aber
das muss man auch ganz klar sagen. Also man geht davon aus, hier jetzt auf Basis der letzten 4 bis 5 Jahre, dass es zwischen 29 und 42 gibt. Mhm. Wir reden generell in der Kommunikation von unter 35. Aber selbst können wir halt auch immer nur das sagen, was wir gesehen haben oder was wir dokumentieren. Und letztes Jahr haben wir halt 19 Individuen benennen können mit Namen. Wobei wir 20 Tiere gesehen haben, aber das eine Tier konnte man halt nicht feststellen, was das für ein Tier war. Also von daher sagen wir, okay, wir haben letztes Jahr 19 Tiere gesehen und dieses Jahr bleibt es halt abzuwarten. Das Schöne ist, dieses Jahr haben wir bereits auf einer sporadischen Tour 2 Junge gesehen.
Yay, baby news.
So happy. Ne, in dem ganzen Thema.
Total.
Aber die müssen jetzt halt natürlich auch unter Beobachtung mal
das erste halbe Jahr erstmal überleben auch.
Ja, was halt immer in der Natur, gerade in der Straße von Gibraltar oder die Iberische Halbinsel, ist so die Überlebenswahrscheinlichkeit von so jungen Tieren so bei 50%, also gar nicht so hoch, was aber den Umständen quasi geschuldet ist.
Sind da auch, also wir haben jetzt das Thema Fischernetze. Call to action. Ist das Problem der Fischernetze auch ein Problem in der Region?
Sehr gute Frage. Also es gibt ja zwei verschiedene Fischereiarten, die im Zusammenhang mit den Orcas benannt werden können. Das ist zum einen die Almadrava, also die Stellnetzfischerei, wo wir eben kurz drüber gesprochen haben. Das ist eher weniger ein Problem, weil die Orcas genau wissen, wie sie sich da verhalten sollen. Und die Almadrava eigentlich von der Küste bis hin auf einen gewissen Meeresgrund 50, 60 Meter Maximum gespannt wird. Und die Orcas das aber als Barriere nutzen, um den Thunfisch zu fangen. Mhm. Also von daher ist das recht im Einklang. Dann gibt es allerdings die Langleinenfischerei. Und da gibt es Verletzungen, da gibt es teilweise auch Attacken von Fischern gegenüber den Orcas, weil halt der Orca die Thunfische von der Langleine klaut, weil er sich dran gewöhnt hat, diese Tiere eigentlich von der Langleine wegzunehmen. Mhm. Weil, was man auch immer verstehen muss, der Orca normalerweise in der freien Natur deutlich langsamer ist als der Thunfisch. Der Thunfisch macht so 60 bis 70 Kilometer pro Stunde, der Orca maximal 40 bis 50. Also muss der Orca irgendeine gewisse Barriere oder ein gewisses Element suchen, um sich den Thunfisch auch schnappen zu können. So, und den Fischern gefällt es natürlich gar nicht, wenn im letzten Moment, wenn gerade die Langleine hochgezogen wird, der Orca sich den Thunfisch wegschnappt. Mhm. Aber auch da geht es darum, das zu managen, aktiv zu managen. Ich meine, das gibt's ja auch, dass dann teilweise vielleicht Ausfallzahlungen an die Fischer mal irgendwann geleistet werden können, wenn die Orcas so und so viel Thunfische klauen. Das ist ja alles darstellbar. Nur das Problem ist, es ist ein sehr politisches Thema. Mhm. Wie eben schon kurz erwähnt, Die Fischereigesellschaften oder Cofradías, wie man in Spanien das nennt, die sind halt sehr stark politisch getrieben teilweise. Und die Küstenstreifen hängen auch vom Fischfang ab, also von der Fischerei ab. Das muss man halt auch berücksichtigen, weil deswegen muss man sagen, okay, ihr Fischer seid jetzt nicht irgendwie blöd alle oder beschädigt die Orcas, sondern wie kann man das herstellen, dass die Fischer auch immer stolz auf die Orcas sind, dass die in den Gewässern eigentlich mitfischen oder mitwirken, mitleben.
Und da haben wir jetzt auch schon eine kleine Idee mitgebracht, beziehungsweise ihr habt die mitgebracht, und zwar Netze direkt aus der Region. Wie bist du da oder wie seid ihr da dran gekommen? Wie habt ihr die abgeholt? Und das war ja, ich hab vorhin schon gesagt, das war eine wilde Geschichte. Vielleicht könnt ihr da noch mal ganz kurz einen Einblick geben.
Ja, da waren wir waren in Babate. In Babate waren wir, ne? Am Hafen. Und haben da alte Fischernetze zur Verfügung gestellt bekommen von den Fischern und von der Hafenbehörde da. Und da gab es einen ganz lustigen, da gibt's auch tolle Projekte, auch mit Ozeannetzen, die da auch schon so, auch ganz klein, eine kleine Organisation, aber das da auch machen, dass die Armbänder herstellen und die da verkaufen und die ausstellen und zeigen, wie viele Netze bleiben da so über, was sind das für Netze. Und das konnten wir uns alles angucken. Und dann haben wir gefragt, ob die ein paar über haben, die wir halt quasi, aus denen wir was Neues machen können. Und dann sind wir da hingefahren und dann kamen da so, ich würde sagen, 6 bis 8 Klingelfeen, die Jannik alle so herrlich umtanzt haben. Also ich hatte das Gefühl, die kennen dich auch schon sehr gut. Ich war zum ersten Mal da in dem Büro und habe das mit großem Amüsement verfolgt, weil wir wollten eigentlich nur die Netze abholen, aber es wurde ein Bazar. Es wurden ganz viele Netze angeboten. Dann mussten wir die ja irgendwie auch aus diesen Lagerhallen. Wir haben halt gedacht, wir holen mal kurz ein paar Netze ab. Mhm. Dann kamen wir in diese Lagerhalle und dann war da alles voll riesige Berge von Netzen, die du natürlich nicht einfach so mal eben hochnehmen kannst.
Habt ihr es versucht?
Sau schwer, ja klar.
Ja, ja.
Sau schwer, saudreckig, haben gestunken wie Sau.
Ja.
Und waren total voller Muscheln und eingestaubt. Und wir waren mit unserem kleinen Auto da und dachten, wir stoppen das mal kurz. Also mit deinem Auto waren wir da. Ist jetzt auch so, man würde sagen, nicht generell das sauberste Auto. Aber danach.
Das hast du jetzt gesagt.
Aber als wir das da alles reingestopft haben, die haben dann auch alle mitgeholfen, die ganzen Ladies. Also ich weiß nicht, wir machen ja vielleicht einen Film davon. Wir haben ein bisschen was gefilmt auch, als wir es abgeholt haben. Dann sieht man das nochmal. Es war so lustig. Weil eine riesen Aufregung. Alle haben an Jannik irgendwie rumgezerrt. Und hier, nimm mal das Netz. Und guck mal, das ist aber auch schön. Und die Farbe. Und mit dem kannst du das machen. Und ich dachte so, wow, ich wusste nicht, dass es so ein Business ist. Aber es war cool. Und dann haben wir wirklich alle zusammen da angepackt und diese Riesennetze da ins Auto gestopft. Und dann habe ich zu Jannik gesagt, ich so, wie machst du das jetzt? Sag mal, wir bringen das jetzt in deinen Vorgarten oder wo wollen wir das denn jetzt lagern? Wie wollen wir das überhaupt verschicken? Das kriegst du doch nicht in so Umzugskartons und wir haben gar nicht das Werkzeug, das alles zu zerschneiden. Und wir haben ja jetzt auch hier gesehen, das geht ja nicht ganz so einfach. Das ist ja hier alles top sortiert und gewaschen und es stinkt hier drin nicht. Das war halt da was ganz anderes.
Danke. Ne?
Wenn
das aus dem Meer, das schönste Kompliment, was ich so lange gehört
habe. Wenn das da so frisch aus dem Meer kommt, muss man sich, ja. Da denkt man ja voll gar nicht drüber nach. Wir haben ja gedacht, wir holen die alten Netze und schicken euch die.
Ja.
Und dann war das halt so ein Berg an Muscheln und altem Zeug aus dem Meer in Janiks Auto reingestopft, zugemacht. Und dann haben wir uns überlegt, okay, das funktioniert so nicht. Wir kriegen gar keine Boxen. Also ich habe gesagt, wie willst du das machen? Du musst einen Container bestellen oder so. Mhm. Und dann hat Jannik es dann nach, kannst du ja weiter erzählen, wie du es dann gemacht hast?
Ja, Teil davon ging ja dann tatsächlich direkt zu euch nach Portugal, in Umzugskartons, das habe ich ja noch hinbekommen, aber einen anderen Teil musste man leider wieder zurückfahren zum Hafenlager, was ihr dann abgeholt habt, vor allen Dingen das große Schleppnetz.
Ja. Ja, wir haben richtig schöne Netze bekommen, das ist ja auch nicht immer der Fall, man weiß ja immer nicht, was man dann auch findet oder was man bekommt. Wir haben jetzt einen grünen, wir haben einen lila Ton, der mega schön ist, finde ich, und auch super schöne Farbkombination heute ausgesucht mit Verschlüssen. Und ja, die Netze sind dann per Post und per LKW nach Portugal in unsere Produktion gekommen und werden da jetzt tatsächlich schon gewaschen, auch in der Waschmaschine, erst mit Hochdruckreinigern. Die Muscheln werden mit den Füßen abgetreten, die werden erstmal ausgelegt.
Wirklich?
Ja, dann werden die in Teile geschnitten.
Hand und Fußarbeit sozusagen.
Wie beim Wein machen. Also wow. Wie qualitativ hochwertiger Wein am Ende. Und das wird dann in die Waschmaschine gegeben und dann ein, zwei Mal gewaschen in Wäschesäcken, dass da eben kein Mikroplastik rauskommt. Und dann werden die schon noch mal um einiges sauberer und riechen dann logischerweise auch nicht mehr. Und dann werden die in der Produktion zerteilt, so wie ihr das heute hier auch gemacht habt. Und dann tatsächlich zu einzelnen Accessoires verarbeitet. Und das wäre jetzt ein Call to Action. Die anderen adde ich mal an. Ich beende den Podcast nachher noch mal. Was die Leute denn jetzt wirklich selber machen können. Weil euch selber natürlich supporten, also euch mit Spenden supporten, die Iberian Orca Guardians. Und natürlich Petitionen mitmachen, die ja auch über euch veröffentlicht werden, entweder über deinen direkten Account oder über euren Iberien-Account, dass die Leute selber teilnehmen können, Unterschriften sammeln. Das hilft unfassbar viel, vor allen Dingen auf politischer Ebene.
Total. Also was das bewirkt, das haben wir auch im letzten Jahr gesehen. Und am Ende ist es einfach wichtig, weil da hat jeder so auch selber eine Macht, und ein Werkzeug, weil am Ende, wenn die Öffentlichkeit großen Druck ausübt und je mehr Awareness, je mehr Bewusstsein da ist für diese Themen, desto mehr bewegt es dann am Ende auch was in der Politik. Ich glaube, das sieht man ja auch, dass nach und nach, ob das jetzt die Gesetzgebung ist für Orcas in Gefangenschaft oder Delfinarien, dass die nach und nach zumachen in Europa oder Fischereigesetze, die total verstärkt werden müssen. Das muss man einfach ins Bewusstsein holen. Man muss die Menschen sensibilisieren für diese Themen. Und dann gucken, dass der Endverbraucher im richtigen Moment weiß, wenn ich jetzt die und die Entscheidung treffe, wenn ich das Produkt kaufe oder auch nicht kaufe, dann mache ich einen Unterschied. Mhm. Und das überhaupt mal zu verstehen, wenn man unterwegs ist in seinem täglichen Leben, wo man eben den Unterschied machen kann, das ist, glaube ich, das ist einfach ganz wichtig. Ja. Das sind Dinge, die weiß man nicht automatisch. Und ich finde es toll, was ihr macht. Ich finde es super spannend zu sehen, was für ein Aufwand das ist, so ein Ocean-Armband überhaupt hier nach Deutschland zu kriegen und dann auch so, dass es eben nicht mehr stinkt und irgendwie so aussieht, dass man es benutzen kann. Und aus diesem Netz, was wir da in Barbate im Hafen sehen, wo du selber denkst, so krass, dass sowas überhaupt auf dem Grund des Ozeans lag oder dass sowas überhaupt so durch die Meere geistert. Und dass dann jetzt noch was Nützliches damit gemacht wird,
ja, normalerweise ist halt Müll, ne? Landet halt entweder im Landfill oder in der Verbrennung. Wir haben vorhin geguckt, das ist PE, genau. Das Material, HDPE. Generell ein super gutes Material, was sortenrein verwendet werden kann, wofür Recyclingprozesse da sind. Aber es ist halt dreckiges Material und keiner nimmt es halt. Und es ist halt auch teuer. Also es kostet Geld und damit supportet natürlich auch jeder die Arbeit und auch die Sortierung der Netze. Teilweise haben die Blei mit drin, die ihr jetzt habt, nicht, Gott sei Dank. Und somit kann jeder, der nachher ein Bracenet-Produkt ersteht sozusagen aus Fischernetz, was ihr jetzt ja hier auch schon in der Hand gehabt habt, euch supporten und uns supporten und auf das Problem der Geisternetze und auch auf die Orcas aufmerksam machen, die besonders geschützt werden müssen in der Region bei euch. Wir haben überzogen, ich gucke gerade auf die Uhr, ich könnte jetzt noch schon 3 Stunden mit euch länger telefonieren, genau, noch länger sprechen.
Alles gut, ich habe Bescheid gesagt, also wir sind entspannt.
Okay, das ist schon mal sehr, sehr gut. Also man kann donaten, man kann unterschreiben, Unterschriften sammeln, auf offiziellen Seiten gucken, dass man da seine Stimme für abgibt. Das dauert meistens wirklich 3 Minuten. Du hattest sogar einen Text vorgegeben, den man mit ChatGPT umwandeln konnte, habe ich tatsächlich auch so gemacht.
Ja, cool.
Einfach ein Foto, Screenshot rein, bei ChatGPT rein, hochladen, sagen, mach mir daraus einen anderen Text in meinem Sprech auf Englisch. Und dann habe ich das einfach hochgeladen. Hat wirklich 3 Minuten gedauert.
Voll cool, dass du es gemacht hast. Ja, stimmt, deswegen, du hast mir noch geschrieben, dann.
Ja, dann.
Das finde ich super, weil das ist ja auch das Tolle an der heutigen Zeit. Ich meine, Yannick macht es wirklich so, der lebt da in Tarifa. Wenn ich dich das Leben hätte, was ich hätte, würde ich da jetzt auch schon leben und jeden Tag rausfahren. Ich mache das so oft ich kann. Ich mache natürlich die Arbeit dann hier, von hier aus, wie ich das schaffe. Aber das Wichtigste ist, dass man Menschen die Wege aufzeigt, wie kurz die Wege manchmal sind. Es gibt mittlerweile so tolle Möglichkeiten, wie du jetzt gerade gesagt hast, eben mit ChatGPT den Text umzuwandeln und nicht jeder muss sich in die Materie so tief einlesen und denken wie wir. Dafür sind wir ja da, dass wir auch die Zusammenhänge erklären und einfach die Wege kurz machen, damit aber dann an der entsprechenden Stelle Druck aufgebaut werden kann. Ja. Ob das jetzt ist gegen Beifang von Delfinen, was auch ein großes Problem ist in Galicien war das.
Richtig, ja.
Also, dass Delfine einfach jeden Tag in Netzen als Beifang enden. Oder eben die Orcas, die Überfischung in der Straße von Gibraltar, gibt es zig Themen, die wahnsinnig, ja, also die alle wichtig sind. Überfischung, da gibt es die Flüchtlinge, die ankommen, die Flüchtenden, da gibt es Drogenhandel zwischen Marokko und Spanien, da gibt es das Thema mit den Orcas, dann illegale Fischerei, also das ist natürlich, da sind so viele Dinge, die auf die man die Aufmerksamkeit lenken sollte. Wir sind jetzt bei den iberischen Orcas, aber am Ende, wenn man bei einer Sache anfängt, merkt man, dass überall gibt's Themen und wir wollen die Wege so kurz wie möglich machen, genau wie ihr das ja auch macht. Ihr gebt die Möglichkeit, jemand kann so ein Armband erwerben, ihr macht euch die Mühe, das alles abzuholen, das alles aufzubereiten, daraus ein Produkt zu machen und jemand anders kauft sich sowas und spendet und tut dann damit an der anderen Stelle was.
Und ist im besten Fall auch Multiplikator oder Multiplikatorin, weil
und die Menschen reden drüber.
Ja, ne? Die unterhalten sich am Essenstisch, beim Brunchen, mit den Großeltern, mit den Eltern. Jeder arbeitet irgendwo oder hat ein eigenes Unternehmen und kann nachhaltige Dinge machen. Das muss ja auch nicht immer Fischernetz-Upcycling oder direkter Meeresschutz sein. Das kann ja auch Umweltschutz in Form von Plastikeinsparungen oder Recycling-Systemen im Unternehmen sein. Nachhaltigkeitsteams werden gegründet. Wir kriegen Briefe von Familien, die mit ihren Kindern am Strand sammeln, wo der Person
genau.
ein Bracelet geschenkt bekommen hat oder selber aktiv wird und hält dann ein Referat in der Schule. Kinder entscheiden sich selber, Berufe zu erlernen, die in den Absolut, Meeresschutz ja. dann nachher gehen. Ich meine, das ist unsere Zukunft letztendlich und das Thema braucht eine Stimme, vor allen Dingen in jetziger Zeit. Es gibt so viele wilde Themen jetzt gerade draußen, die natürlich alle wichtig sind. Aber der Meeresschutz, der darf nicht in Vergessenheit geraten und deswegen, eure Arbeit ist mega wichtig. Ich bin euch unfassbar dankbar, dass ihr heute hier seid.
Oh, wie schön. Oh, bist du süß.
Oh. Schneiden wir da raus. Nein, wir schneiden nicht alles raus. Wir schneiden meine, was gib mir denn nach Hand?
Oh, voll schön.
Nee, weil das ist halt voll wichtig. Und das okay, das ist glaube
ich. Nee, du verläufst nicht. Alles sieht alles gut aus. Ey. Ist doch total cool, dass wir jetzt hier zusammenkommen.
Es ist halt wichtig, weil wir halt einfach, wir machen das seit 10 Jahren und wir finanzieren uns halt über Armbänder, wenn man so will. Da haben wir damals auch alle gesagt, ihr macht Armbänder, seid ihr bescheuert, dass ihr aus euren Berufen rausgeht, ne? Und ihr kennt das Gefühl, ihr seid auf dem Boden und ihr seht die Orcas und ihr seht, was ihr im Kleinen schon bewegen könnt und wie schnell sich das multipliziert und ihr Leute erreichen könnt da. Was Gutes
ich habe auch, ich habe auch echt, ich habe den größten Respekt vor dem, dass ihr das so gemacht habt. Und ich bewundere das wirklich, weil Danke. ich habe jetzt auch durch und du kennst es auch. Am Ende wir machen das und so oft kommen Leute und sagen, boah, finde ich ja toll, was ihr macht, finde ich richtig cool. Ich denke mal, ja. Und was machst du? So einfach nur zu sagen, finde ich cool, ja. was ihr macht, ist halt auch so ein
was
bisschen,
denn genau?
Wir bewundern euch, dass ihr das macht und dass ihr dafür das aufgibt und dafür, dass ihr dafür die Action macht und den Aufwand auf euch nehmt und so. Und dann denke ich immer so, aber davon kann ich mir jetzt auch nichts kaufen und dafür kann ich das mir auch nichts kaufen. Also am Ende hilft am meisten, wenn man irgendwie das Gefühl hat, so man kann Menschen wirklich direkt in die Verantwortung mitnehmen und sagen, guck mal, wenn, ja. das kannst du auch machen. Also das schaffst du auch.
Ja,
und deshalb, ihr seid ja auch genauso dran geblieben mit euren Projekten.
Also, ja, das ist auch wirklich hast, viel. Also es ist
und mit kleinem Kind Arbeit. Und Risiko ja. und Menschen und Angestellten und
Gut, was halt super spannend ist, ich glaube, gerade in Deutschland ist ja ein gewisses Bewusstsein dafür, das Thema Meeresschutz. Mhm. Und manchmal fragen die Leute ja auch immer, was wir eben auch schon hatten, okay, wie kann ich persönlich helfen? Und ich glaube, jeder kann auch im Kleinen helfen, indem er in seiner Gemeinde, in der Schule, wo die Kinder sind, einfach sagen, hey, zum Lehrer, zum Rektor geht, ich würde mal gerne einen Vortrag halten über Meeresschutz, über Orcas, über Delfine, über Wale. Und das bewirkt ja schon so viel, weil im Endeffekt hältst du einen Vortrag vor 20 Schülern, die das Thema vielleicht erstmalig hören, weil es im Elternhaus vielleicht gar nicht präsent ist. Und die Kinder sagen wiederum, ja, das Thema interessiert mich jetzt aber. Und somit geht's weiter. Also ich glaube, dieses Thema Meeresschutz, Wale, Delfine, an sich Marine Species in Schulen unterzubringen,
ja.
super wichtig.
Ja.
Ich glaube, da fängt's halt auch an bei den Kindern. Ich meine, du siehst es ja bei Jax schon, der total. Ist super bewusst.
Der hält jetzt einen Vortrag über Paul Watson, weil ihn das alles total beeindruckt hat im letzten Jahr. Der war auf den Demos dabei, mein kleiner 8-jähriger Sohn. Süß. Und der hält jetzt einen Vortrag in seiner Klasse und danach dann vor der ganzen Grundschule. Und da habe ich gesagt, echt, das machst du, ja? Der so, ja, das mache ich. Soll ich denn dabei sein? Soll ich denn dir helfen? Nee, du musst das nur irgendwie auf dem Computer machen, dass ich das an die Wand kriege. Nicht so krass, aber sollte nicht...
Kommt das jetzt noch, oder?
Das kommt jetzt, ja. Das kommt jetzt noch einer vor den Osterferien und einer danach.
Kann ich mal gerne unsere Präse schicken, die ja, aus dem Hintergrund... Da kannst du einfach gerne. Drum rumbasteln.
Ja, dann. Voll cool. Ich habe auch vorhin gedacht, es wäre auch cool, so Giveaways zu haben, voll. Für die Klasse vielleicht. Ne?
Machen wir natürlich.
Also du siehst, da ist einfach auch so ein riesiges Bewusstsein ja. für Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit.
Ja, und die sind so unfassbar stolz darauf. Also das ist halt wieder dieses, wie du gerade schon gesagt hast, wofür lobt ihr uns denn? So. Und die ja, Kinder also machen ich, was genau. und werden dafür gelobt und sind, wachsen so über sich hinaus und sind so stolz. Und selbst die Eltern sagen ja, mein Sohn, der hat eine Präsentation. Das erzählen uns die Eltern auch. Mein Kind hat eine Präsentation in der Schule gehalten über den Meeresschutz oder über die und die Organisation. Und wir essen jetzt auch keinen Lachs mehr. Und so. Also das zieht halt Kreise. Man darf das nicht unterschätzen. Words have powers. Das ist halt einfach so.
Ja, und es ist trotzdem so ein schmaler Grat zwischen, wo überfordert man die Menschen, wie bereitet, da sind wir wieder bei dem Thema, ne, wie bereitet man das auf? Und das ist was, wo wir uns auch echt immer gut verstehen, Janik und ich. So, wie machen wir das, dass Menschen das verstehen, nicht überfordert sind, nicht das Gefühl, wir kommen jetzt hier mit so einer Keule oder so einem Zeigefinger, sondern das ist halt der Weg. Also das ist das Problem und hier könnt ihr direkt was tun, wie du sagst, Call to Action. Weil einfach immer nur zu sagen, das ist alles ganz schlimm, das kennen wir alle aus unserem täglichen Leben von überall, dass alles in der Welt irgendwie ganz schlimm ist. Und wir sind beide eigentlich eher daran interessiert, Lösungen zu schaffen und auch die Wege dahin aufzuzeigen, wie man eben dann auch was erreichen kann. Weil das ist das, was mir am meisten hilft, wenn ich das Gefühl habe, da ist ein Problem, aber ich kann was tun. Ich bin nicht ohnmächtig, ich muss nicht zugucken. Und das ist auch was die Kinder am Ende so in ihrem natürlichen Wesen haben, dass sie direkt sagen, okay, ey, dann Jax ist zum Beispiel so, der isst gar kein Fleisch mehr, gar keine, wenn ihm irgendjemand was anbietet, neulich kam jemand mit so einer Beef, ich dachte, nee, Massentierhaltung mache ich nicht. Und ich denke so, krass, also der vergisst es auch nicht mehr. Mhm. Das ist für den
Aber das wird für die halt so wirklich auch ein Wert. Also ja. Das ist ganz intrinsisch in denen drin, bei allem, was die später machen und die Entscheidungen, die sie treffen. Deswegen ist es so wichtig, ja, bei den Kindern oder auch bei dem Nachwuchs, auch bei der beruflichen Entscheidung und auch für Unternehmen zu sagen, wir machen was Nachhaltiges und wir schreiben uns das nicht nur auf die Fahne und wir malen uns grün, sondern wir haben ein Nachhaltigkeitsteam oder wir setzen Projekte, wo MitarbeiterInnen selber Vorschläge machen, auch um. Und das gibt mir eventuell auch die Power, das Marketing technisch zu nutzen. Mhm. Also wenn die komplette Produktionsprozesse umstellen, die sich Karl-Heinz überlegt hat, dann ist erstmal Karl-Heinz darauf stolz. Das Unternehmen pusht Karl-Heinz, hat eventuell noch eine Einsparung und eine mediale Kampagne, die sie nutzen kann, ohne in einer Werbeagentur, und ich habe einen Werbeagentur-Background, sorry to say that, unfassbar viel Geld für eine Kampagne zu geben, sondern dieses Create while Create, jetzt wieder so wie Denglisch hier, aber wirklich was zu machen und darüber zu berichten und nicht irgendwas zu erschaffen, über das man dann letztendlich redet. Ne? Deswegen, ja, also wir könnten jetzt, glaube ich, noch 3 Stunden weiterreden. Gibt es noch irgendwas, was ihr unbedingt nochmal über euch loswerden wollt, über eure Organisation, was eure Arbeit ist, was vielleicht eure Ziele auch sind in der Zukunft, in der Nahen, an Projekten, an denen ihr arbeitet, worüber ihr noch berichten wollt, was ihr vielleicht noch teilen wollt, was wir noch nicht erzählt haben? Gibt es irgendwas?
Ich glaube, spannend wäre auf jeden Fall nochmal zu sagen, dass unsere Kampagne jetzt losgeht im April, Mitte April. Und am Ende ist es so, wir sind eine gemeinnützige Organisation, wir sind eine Stiftung. Wir haben eine Crew, die finanziert werden muss. Wir haben jetzt ein neues Boot anschaffen können durch die Spenden, die wir bekommen haben. Aber das muss halt weiter finanziert werden. Und am meisten hilft man oder der, wer jetzt auch immer zuhört und helfen möchte, natürlich über Spenden. Also das ist einfach so.
Spenden direkt werden wir auch verlinken in den Shownotes.
Genau. Wir sind auf meiner Tour auch die ganze Zeit mit Merchandise dabei und mit einem Infostand. Wir haben ein paar richtig coole freiwillige Helfer, die sich engagieren, und wir haben eure Bracenet-Produkte dabei auf meiner Tour jetzt dieses Jahr und im nächsten Jahr auch. Und man kann das natürlich alles über unseren Shop auch bestellen. Aber am Ende ist es halt das. Es ist halt das Kleinvieh einsammeln und dann damit hoffentlich dann was Großes bewirken.
Ja, oder wenn ihr noch ein Ostergeschenk braucht, oder ich sehe, ihr habt beide euren Merch an, der wirklich sehr sexy ist, muss man sagen.
Ist cool,
er ist wirklich schön. Ich habe ihn von hinten noch nicht gesehen, muss ich mal gucken.
Ich zeig dir.
Ah ja, okay, hinten ist das Logo drauf mit dem Orca. Vorne steht sehr präsent eure, aber dezent und richtig schick euer
Iberian Orca Guardian.
Yes, Iberian Orca Guardians. Und an deinem Arm, was habt ihr da noch drauf? Das ist da drunter, ne?
Nee, das ist mein Laventana-Shirt aus Mexiko.
Also wenn ihr noch ein Geschenk braucht, ist das immer eine gute Gelegenheit. Merchandising-Artikel unterstützt ihr natürlich auch. Und wird es irgendwann einen Song mal über Orcas geben vielleicht?
Naja, meine neue Platte kommt ja bald raus. Müssen wir mal hören.
Kleiner Spoiler.
Kann schon gut sein, dass da was Meeresrelatedes drauf ist. Aber
wir sind gespannt.
Vielleicht nochmal ergänzen, also wer sich lokal einsetzen will in seiner in der Gemeinde, an Schulen, also sind immer gern bereit, Infomaterialien zur Verfügung zu stellen, dort zu unterstützen, die Botschaft weiterzubringen, unter die Kiddies. Und da sind wir auch super, super offen für Kooperationen. Also wer irgendwie da Interesse hat oder selbst Unternehmen, die sagen, hey, vor der Belegschaft gibt es vielleicht einen, der eine Präsentation machen würde, oder wir selbst da eine Präsentation halten können, immer gern.
Meldet euch, Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes, und mir bleibt nichts anderes übrig, als vielen Dank für euren Besuch zu sagen, meine ich wirklich von Herzen.
War richtig
und,
schön.
Und wir sehen uns wahrscheinlich bald wieder, vielleicht auch für eine Scheckübergabe der Spenden dann. Und danke, dass ihr da wart.
Ja, danke dir.
Danke dir.
Puh, wow, jetzt habt ihr die Folge gehört. Ich lasse das jetzt erstmal alles sacken, und wir schauen jetzt in den kommenden Tagen, wie viele Bracenets wir aus den Netzen, die wir von Yannick und Sarah bekommen haben, rausproduzieren können. Und dann müsst ihr schnell sein, wenn diese Folge rauskommt, verlinke ich euch den Shop, wo ihr eins der Bracenets ergattern könnt. Und ich wünsche euch ganz viel Glück, dass ihr eins bekommt, und tausend Dank an den ganzen Support. Ohne euch wäre das alles gar nicht möglich, und danke auch fürs Zuhören. Bis bald. Die Inhalte unseres Podcasts haben wir aus erster Hand und wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Wir schließen jegliche Haftung für das Offenlegen von geheimen Informationen aus, und wir können keine Haftung für eventuelle Folgen übernehmen.